Da scheinen viele Interessen im Spiel gewesen zu sein, aber die beschäftigten Interessen waren es offensichtlich nicht. Ich sag mal, wer gutes, qualifiziertes Personal haben will, der kriegt das nicht zum Nulltarif. Wenn der Großteil meines Geldes für Miete, für Lebensmittel, für Strom, für Mobilität draufgeht, ist das gut, dass wir diesen Tarifabschluss erreicht haben. Wenn Innenstädte überall gleich aussehen, ist das eben auch für den Kunden, für die Konsumenten nicht besonders ansprechend. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man die Beschäftigten auch mit einbezieht bei Zukunftskonzepten, weil die sehr genau ein gutes Gespür dafür haben.
Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres WAZ-Podcasts, die Wirtschaftsreporter. Waren Sie heute schon einkaufen und haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, was die Kassiererin im Supermarkt oder die Verkäuferin im Modehaus verdient? Die Gehälter im Einzelhandel sind vergleichsweise niedrig. Das Risiko, im Ruhestand finanziell nicht über die Runden zu kommen, dafür umso größer. Über ein Jahr hat die Gewerkschaft Verdi verhandelt, um höhere Einkommen für Millionen Beschäftigte im Einzel-, Groß- und Außenhandel herauszuholen. Vor einigen Wochen gab es dann den Durchbruch auch für die rund 1 Million Mitarbeitenden in Nordrhein-Westfalen. Ob das Risiko der Altersarmut, insbesondere für Frauen, nun geringer ist, wie es bei Galeria Karstadt-Kaufhof weitergeht und was im krisenden Modehandel los ist, will ich mit einer Expertin besprechen, die ganz nah dran ist. Herzlich willkommen, Silke Zimmer, Mitglied im Bundesvorstand von Verdi und dort zuständig für die Handelsbranche in Deutschland.
Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einladung, Herr Messing. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Sehr gerne, ich freue mich auch. Mein Name ist Frank Messing, ich bin Wirtschaftsredakteur bei der WAZ. Und gleich zu Beginn des Gesprächs noch ein Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Sie können unserem Podcast gern kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts und YouTube folgen oder einfach dort, wo Sie gerade zuhören. Dann verpassen Sie keine Folge. Frau Zimmer, Millionen von Mitarbeitenden im deutschen Einzel-, Groß- und Außenhandel bekommen deutlich mehr Gehalt. Darum hat Verdi in den Bundesländern mehr als ein Jahr lang gerungen. Hat sich der lange Kampf mit Warnstreiks und Demonstrationen wirklich gelohnt?
Also aus Sicht der Beschäftigten hat sich der lange Kampf auf jeden Fall gelohnt, weil jetzt sind wieder viele Kolleginnen und Kollegen unter dem Schutz eines Tarifvertrages. Das ist existenziell für die Kolleginnen und Kollegen. Und zum 1.5.2025 werden die Kolleginnen und Kollegen deutlich mehr Geld im Portemonnaie haben. Eine Kollegin hat am Ende bis zu 400 Euro mehr Geld jeden Monat zur Verfügung. Das ist richtig super. Und dazu kommt noch ein Plus bei der tariflichen Altersvorsorge, die wir steigern konnten von derzeitig 300 Euro im Jahr auf 420 Euro.
Ein gutes Paket also aus Ihrer Sicht. Warum hat es denn überhaupt so lange gedauert, dass Sie da einen Abschluss hinbekommen haben? Andere Branchen wie Chemie oder Metall, die waren ja sehr viel schneller dabei.
Ja, wir haben es, also es geht um was in der Branche. Es geht um über 3 Millionen Beschäftigte im Einzelhandel. Und wir haben tatsächlich mit den Arbeitgebern um jeden Cent und um jeden Euro ringen müssen. Wir haben es mit einem schwachen Arbeitgeberverband zu tun, der sich sehr schwer tut, die unterschiedlichen Interessen von kleinen, mittel- und großen Konzernen miteinander zu verknüpfen. Und dazu haben sie eine Struktur sich gegeben, dass es den großen Konzernen oder einzelnen Konzernen erlaubt, sozusagen einen Tarifabschluss blockieren zu können. Und deswegen war es absolut richtig, dass wir zu Beginn des Jahres auch unsere Streiks umgestellt haben und die Blockierer aus unserer Sicht in das Zentrum unserer Auseinandersetzung gestellt haben.
Darf ich Sie fragen, wer diese Blockierer waren?
Ja, wir haben das ja öffentlich gemacht. Wir haben sozusagen insbesondere Edeka, Rewe, Kaufland in den Mittelpunkt unserer Öffentlichkeitsarbeit gestellt. Und am Ende haben die Streiks auch Wirkung gezeigt, dass wir nämlich am 8. Mai endlich den Durchbruch im hamburgerischen Einzelhandel erreicht haben. Und wir können jetzt feststellen, dass mehr als die Hälfte der Bundesländer diesen Tarifabschluss ja auch nachvollzogen haben.
Und das sind ja allesamt Konzerne, denen es gerade gar nicht so schlecht geht, ne?
Ja, absolut. Also das ist ja das Paradoxe. Einerseits werden Fachkräfte gesucht, andererseits machen Unternehmen durchaus auch mehr Umsatz, positive Gewinne. Und deswegen war das überhaupt nicht nachvollziehbar, dass die Beschäftigten im Einzelhandel so lange auf den dringend notwendigen Tarifabschluss haben warten müssen. Mhm. Und deswegen ist das auch gut und richtig, dass wir jetzt endlich zu einer Lösung gekommen sind.
Mhm. Sie hatten vorhin schon ein Beispiel gesagt, eine Verkäuferin hat dann im Schnitt 400 Euro mehr im Monat. Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal einen Eindruck vermitteln, was eine durchschnittliche Verkäuferin mit bestimmten Berufsjahren bislang verdient hat und wie das dann künftig sein wird.
Ja, also eine Verkäuferin verdient in der Endstufe, also am Ende nach 7 Jahren, 2.832 Euro brutto. Da bleiben aktuell rund 1.900 Euro übrig. Mhm. Das gilt aber für die Vollzeitverkäuferin. Und die meisten Kolleginnen sind vorwiegend Frauen, arbeiten in Teilzeit. Und ich sag mal, eine Teilzeitbeschäftigte mit 30 Stunden, die verdient 1.600 Euro roundabout. Und da bleibt eben wesentlich weniger Geld übrig am Ende des Monats. Und eine Verkäuferin wird zukünftig 3.219 Euro verdienen. Und das macht schon deutlich, das ist brutto knapp 400 Euro mehr. Und je nachdem, das kann man natürlich jetzt nicht so eingängig sagen, weil es drauf ankommt, in welcher Steuerklasse die Kollegin ist, bedeutet das eben rund 230 Euro mehr im Monat, die der Kollegin zur Verfügung steht für ihre Miete, für ihren Strom, für ihre Lebensmittel. Und das ist richtig gut.
Das ist dann also, wie man früher gesagt hat, bei den Gewerkschaften ein Schluck aus der Pulle, den man dann auch merkt. Allerdings ist ja auch die Inflation deutlich gestiegen. Insbesondere die Lebensmittel sind teurer geworden, die Wärme, der Strom. Von daher gab es ja auch eine Argumentation von Seiten von Verdi, dass das erhöht werden muss, ne?
Ja, also wir wissen das alle. Wir sehen das jeden Tag, wenn wir selber einkaufen gehen. Das ist ja für die Kolleginnen noch härter. Die ziehen die Lebensmittel sozusagen über die Kasse. Und wir wissen natürlich, dass die hohen Preissteigerungsraten, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, eben bei Beschäftigten, die geringere Einkommen haben, viel stärker zu Buche schlägt. Dass, wenn der Großteil meines Geldes für Miete, für Lebensmittel, für Strom, für Mobilität draufgeht, wenn ich wenig Sparguthaben habe, dann ist das natürlich viel bedrohlicher, wenn die Preise für Lebensmittel um fast, also wir haben ja Preissteigerung von über 12% gesehen bei Lebensmitteln. Und deswegen ist das gut, dass wir diesen Tarifabschluss erreicht haben. Aber ich will nicht verhehlen, dass auch die Kolleginnen im Einzelhandel das dringend gebraucht haben, gerade weil wir so viel Teilzeitbeschäftigte haben. Und dass wir uns natürlich auch an der Stelle noch mehr gewünscht hätten. Und trotzdem ist es gut, dass wir das jetzt so erfolgreich zu Ende gebracht haben.
Jetzt hat Verdi in den vergangenen Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass immer mehr Einzelhandelsunternehmen aus der Tarifbindung aussteigen. Deshalb jetzt meine Frage an Sie, wie viele Menschen werden jetzt überhaupt von diesem Tarifabschluss profitieren?
Ja, im Einzelhandel fallen noch rund 26% der Beschäftigten unter einen Tarifvertrag. Das ist also noch mal deutlich weniger als in der Gesamtwirtschaft. Da liegt der Durchschnitt bei ungefähr 50%. Und das ist ja das, was wir auch immer wieder anprangern, weil wir einen knallharten Verdrängungswettbewerb im Einzelhandel haben. Und letztendlich ist das deswegen so dramatisch, weil eben dieser Verdrängungswettbewerb zum Teil eben auch auf dem Rücken der Kolleginnen und Kollegen ausgetragen wird. Und letztendlich bedeutet das auch, dass die Kosten dieses Verdrängungswettbewerbs im Einzelhandel letztendlich der Allgemeinheit zugemutet wird. Und nichtsdestotrotz ist der Tarifvertrag im Einzelhandel immer noch die Leitwährung, auch wenn er aktuell nur für 26% der Beschäftigten gilt. Und deswegen bin ich zutiefst überzeugt, dass dieser Tarifabschluss auch Wirkung hat auf die Bereiche, die nicht direkt an die Tarifverträge gebunden sind. weil der Fachkräftemangel macht eben auch nicht Halt vor den Unternehmen des Einzelhandels.
Mhm. Frau Zimmer, Sie hatten jetzt gerade diese Zahl gesagt, ungefähr 2.800 Euro in der Endstufe hat eine Verkäuferin verdient. Wenn man das mal vergleicht mit der chemischen oder der Metallindustrie, ist das sehr wenig. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum seit jeher im Einzelhandel so niedrige Löhne und Gehälter gezahlt werden?
Es ist eine Frauenbranche und es ist eine Dienstleistungsbranche. Und das ist ja das Paradoxe, dass wir unter Corona alle gesehen haben, wie dringend notwendig solche Jobs eigentlich sind und wie dankbar wir auch dafür waren, dass die Kolleginnen und Kollegen ihrer Arbeit dort nachgegangen sind, auch mit einem hohen gesundheitlichen Risiko vor sich selbst. Und wir arbeiten eben auch daran, an der Zukunft dieser Branche. Und das heißt eben auch, dass Jobs im Einzelhandel deutlich besser bezahlt werden müssen. Aber das zweite Thema, was uns umtreibt an der Stelle, ist natürlich auch, dass die überwiegende Zahl der Jobs im Einzelhandel werden nur in Teilzeit angeboten, sind geringfügig Beschäftigte. Und wir brauchen hier einfach deutlich mehr sozialversicherungspflichtige Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigung, damit Kolleginnen und Kollegen dann auch tatsächlich von ihrer Arbeit im Einzelhandel leben können.
Da ist der Gesetzgeber gefragt oder da sind die Unternehmen gefragt. Wie stellen Sie sich das vor?
Ja, ich finde, dass beide Seiten gefragt sind, vor allen Dingen die Unternehmen. Also wir haben natürlich gesehen mit der Verlängerung der Ladenöffnungszeiten, dass wir immer mehr Teilzeitbeschäftigung dazu bekommen haben und dass das eben zu Lasten der Vollzeitbeschäftigung umverteilt worden ist. Und da braucht es deutlich andere Arbeitszeitmodelle, dass Menschen so viele Stunden im Einzelhandel haben, dass sie eben auch Einkommen haben mit ihrer Arbeit, von denen sie leben können.
Es geht darum, dass sie leben können, während sie arbeiten. Es geht aber auch darum, dass sie im Alter davon leben können. Ihnen ist es ja immer ein Herzensanliegen in den vergangenen Jahren gewesen, auf die Gefahr der Altersarmut bei Frauen im Einzelhandel hinzuwirken. Sind Sie zuversichtlich, dass dieser aktuelle Tarifabschluss, den Sie da ausgehandelt haben, das Problem der Altersarmut lindern kann?
Also erstmal, finde ich, sind wir einen Riesenschritt vorangekommen, dass wir die tarifliche Altersvorsorge haben um 40% erhöhen können. Und das ist ein Riesenschritt, auch wenn 420 Euro natürlich gemessen an dem Gap, was viele Frauen im Alter zu erwarten haben, immer noch zu gering ist. Aber wichtiger ist, dass die Kolleginnen und Kollegen diesen tarifliche Altersvorsorge jetzt auch in Anspruch nehmen. Das heißt, dass sie einen Antrag an ihren Arbeitgeber stellen, dass sie diese tarifliche Altersvorsorge bekommen. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die erste Säule, nämlich die gesetzliche Rentenversicherung, absolut wichtig ist. 90% aller Beschäftigten im Einzelhandel werden keine Altersrente erreichen von 1.200 Euro. Das heißt, sie werden auf soziale Leistungen angewiesen sein im Alter. Und das ist ja nicht nur ein Problem für die betroffenen Beschäftigten, sondern das ist auch eine gesamtwirtschaftliche Herausforderung, wenn man davon ausgeht, dass wir über 3 Millionen Beschäftigte alleine im Einzelhandel haben. Und das heißt, da muss gegengesteuert werden. Und es kann nicht richtig sein, dass sozusagen die Unternehmensentscheidungen, die getroffen werden, dann letztendlich auch der Allgemeinheit zugemutet werden an der Stelle.
Frau Zimmer, was meinen Sie denn genau mit diesen Kosten für die Allgemeinheit?
Ja, wenn mir das über das komplette Erwerbsleben hinaus nicht gelingt, dass ich eine gesetzliche Rente erwirtschaften kann, die oberhalb des Grundsicherungsniveaus liegt, dann sind die Kolleginnen und Kollegen, die davon betroffen sind, auf Grundsicherung angewiesen. Ja. Und die wird ja letztendlich finanziert durch uns alle, durch die Steuern und damit durch den Staat. Und deswegen sind vor allen Dingen die Unternehmen des Einzelhandels gefordert, dass sie eben hier für auskömmliche Löhne sorgen auf der einen Seite, weil auskömmliche Löhne sind der wesentliche Faktor, damit ich überhaupt sozusagen eine gesetzliche Rente erwirtschaften kann.
Das wäre also der Schlüssel dann zum Problem, um Altersarmut zu vermeiden, dass man Löhne erhöht und Gehälter.
Naja, und die Tarifbindungskraft unserer Tarifverträge, ne? Weil wir wissen, dass mit fehlender Tarifbindung Dumpinglöhne, prekäre Beschäftigung einhergeht. Und deswegen ist der Schutz von Tarifverträgen auch so essentiell an der Stelle. Und das ist auch der Riesenerfolg dieser Tarifrunde, dass wir wieder einen Tarifvertrag für den Einzelhandel Einzelhandel erreicht haben, weil Tarifverträge sind der Garant dafür, dass es gute Arbeitsbedingungen, gute Löhne gibt, von denen ich heute und auch im Alter gut leben kann.
Dann nochmal eine politische Frage dazu. Der Bundesarbeitsminister Heil hat ja neulich gesagt, dass man an diesen 48% festhalten will. Also 48% des letzten Nettogehalts bekommt man, wenn man in Rente ist. Das ist ja dann für Beschäftigte im Einzelhandel sehr, sehr wenig.
Absolut. Deswegen stehen wir als Verdi ja auch dafür ein. Wir sind ja der Überzeugung, dass mit vielen anderen Partnerinnen und Partnern an der Stelle auch, dass wir ein verlässliches, lebensstandardsicherndes Leistungsniveau der gesetzlichen Rente nur erreichen können, wenn wir die gesetzliche Rente auf über 50% anheben und dass das jetzt vereinbarte Niveau dafür nicht ausreicht. Und ich sag mal, das zweite Problem, was es im Einzelhandel gibt, es ist eine Frauenbranche. Frauen arbeiten in der Tendenz eher mehr Teilzeit, haben längere Unterbrechungszeiten. Und damit beißt sich die Katze in den Schwanz, weil wir haben zunächst erstmal, dass sie mehr Care-Arbeit leisten aufgrund der Situation, dass sie eben pflegebedürftige Angehörige pflegen oder auch für Kindererziehungszeiten zur Verfügung stehen. Das fördert auch noch das Lohngap während der Erwerbstätigkeit und das führt am Ende eben auch zu dem Gender-Pensions-Gap, dass Frauen eben weniger Rente erhalten als Männer nach wie vor. Und daran müssen wir alle gemeinsam arbeiten.
Das heißt also, aus Ihrer Sicht hat sich da noch nicht viel getan, dass Erziehung und Pflege immer noch in den Händen der Frauen liegen.
Ja, wir wissen das ja, dass eine Frau im Schnitt 79 Minuten länger am Tag Care-Arbeit leistet im Vergleich zu den Männern. Und das zeigt eben deutlich, dass wir da in Zukunft weiter gemeinsam voran müssen.
Wir haben jetzt über den Einzelhandel insgesamt gesprochen. Ich möchte jetzt gerne auf ein spezielles Unternehmen zu sprechen kommen, das in den letzten Jahren sehr viele Schlagzeilen gemacht hat. Ich meine den Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof, der jetzt zum dritten Mal in 4 Jahren in einem Insolvenzverfahren steckt. Da möchte ich Ihnen, Frau Zimmer, gerne zunächst mal eine persönliche Frage stellen. Sie stammen aus Essen. Essen ist ja bislang die Einkaufs- und Karstadtstadt gewesen. Das wird sich jetzt dramatisch ändern. Am 31. August schließt das letzte Galeria Karstadt Kaufhof Warenhaus in Essen. Das Warenverteilzentrum im Essener Norden hatte in den vergangenen Tagen schon seine letzte Schicht. Und last but not least, Anfang des nächsten Jahres wird die Karstadt Hauptverwaltung, die hier in Essen sitzt, nach Düsseldorf umziehen. Das heißt also, von Karstadt wird hier in Essen gar nichts mehr übrig bleiben. Wenn Sie jetzt hier in Essen unterwegs sein werden, demnächst wird Ihr Herz da bluten. Haben Sie da irgendwelche emotionalen Bindungen dran?
Ja, ich bin in Sichtweite der Karstadt Hauptverwaltung groß geworden. Und von daher ist das für mich fast undenkbar, dass da nicht mehr Karstadt sitzt, auch wenn es heute Galeria Karstadt Kaufhof heißt. Ich bin ein Kind der 70er, 80er Jahre und natürlich ist immer ein besonderes Event gewesen zur Weihnachtszeit, zum Start der Lichterwoche hier in Essen, dass man dann auch zu den Warenhäusern gepilgert ist und sich die, ich sag mal, die Schaufensterdekorationen mit den Märchenbildern angeschaut hat. Das hat meine Kindheit geprägt und dass es offensichtlich keinen Platz mehr in einer so großen Stadt wie Essen mit fast 600.000 Einwohnern geben soll, ist für viele nicht nachvollziehbar und natürlich auch für mich nicht. Und mich bewegt auch vor allen Dingen das Schicksal vieler Kolleginnen und Kollegen, die hier ihren Arbeitsplatz verloren haben, obwohl sie über viele Jahre in die Zukunft ihrer Arbeitsplätze investiert haben. Und das ist schon ziemlich bitter, dass das hier eine Stadt im Herzen des Ruhrgebiets getroffen hat, dass hier kein Platz mehr für ein Warenhaus sein soll.
Ja, allein in der Hauptverwaltung sollen ja im Laufe des Jahres 400 Kündigungen ausgesprochen werden. Das sind natürlich dann auch persönliche Schicksale, die dahinter stehen.
Ja, absolut. Das habe ich ja eingangs gesagt. Das ist absolut bitter, zumal wenn man auf die Geschichte von Galeria Karstadt-Kaufhof schaut, da scheinen viele Interessen im Spiel gewesen zu sein, aber die beschäftigten Interessen waren es offensichtlich nicht. Und von daher schauen wir natürlich auch mit Sorge und Skepsis auf die weitere Entwicklung von Galeria an der Stelle und sind natürlich sehr gespannt auf das, was mit Herrn Baker und Herrn Beetz als neue Eigentümer jetzt in Zukunft kommt, ob den Versprechungen jetzt auch endlich mal Taten folgen.
Man hat da ja wenig gehört über die neue Konzeption der neuen Eigentümer. Verdi ist da ja ein bisschen näher dran. Es gibt einen Gesamtbetriebsrat. Sie sitzen da im Aufsichtsrat, solange es den noch gibt, den will ja Galeria abschaffen. Sind Sie zuversichtlich, dass nach dieser dritten Insolvenz, dass da jetzt wirklich vorangehen wird?
Also ich sitze nicht im Aufsichtsrat bei Galeria Karstadt-Kaufhof, aber Verdi ist natürlich im Aufsichtsrat bei Galeria Karstadt-Kaufhof vertreten gewesen, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und ich finde das schon ziemlich skandalös, dass das erste oder einer der ersten Schritte eben ist, die betriebliche Mitbestimmung hier nicht abzuschaffen, aber zumindest den mitbestimmten Aufsichtsrat abzuschaffen, weil für mich ist absolut zentral, dass die Zukunft nur mit den Beschäftigten gestaltet werden kann. Die Beschäftigten sind auf der einen Seite die preiswertesten Unternehmensberater, die jedes Unternehmen zur Verfügung hat, weil sie sehr genau wissen, an welcher Stelle die Abläufe nicht funktionieren, was geändert werden muss. Und da haben die Beschäftigten von Galeria auch viel Vorarbeit geleistet. Und deswegen kann man nur empfehlen, dass die neuen Inhaber eben auf die Beschäftigten hören und die Zukunft von Galeria mit den Beschäftigten gestalten und nicht gegen sie. Und Konzepte, die nur darauf setzen, dass Personalkosten gesenkt werden oder Personal abgebaut werden, das hat die Vergangenheit jetzt mehr als deutlich gezeigt. Das sind keine Zukunftskonzepte. Ein Warenhaus lebt davon, ein breites Sortiment zu haben auf der einen Seite, aber eben gepaart mit guter, qualifizierter Beratung, weil ansonsten kann ich eben auch woanders hingehen. Das ist der absolute Vorteil eines Warenhauses und das macht ein Warenhaus am Ende auch aus.
Das heißt also, Sie sind von der Zukunft des Konzepts Warenhaus überzeugt nach wie vor.
Ich bin überzeugt von dem Konzept Warenhaus mit guter, qualifizierter Beratung. Das sieht man ja auch, da wo beides miteinander einhergeht. Mhm. Wenn ich aber auf ein Warenhaus treffe, wo auf einer Etage nur eine Beschäftigte ist, dann findet dort keine Beratung mehr statt. Mhm. Und dann ist das eben auch weit entfernt davon, was den Kern eines Warenhauses ausmacht.
Frau Zimmer, wir hatten ja vorhin über Tarifverträge gesprochen. Galeria Karstadt-Kaufhof ist ja aufgrund der Sanierung nicht mehr im Tarifvertrag gewesen zuletzt. Da hat Verdi ja dann begonnen, eigene Tarifverhandlungen zu führen, die dann mit dem Ziel, wieder in den Flächentarifvertrag zurückzukommen. Die Beschäftigten haben jetzt jahrelang auf sehr viel Geld verzichtet, um dem Konzern entgegenzukommen. Jetzt müssen ja wieder Tarifverhandlungen geführt werden für Galeria. Können Sie uns da mal so einen Ausblick geben, wie das funktionieren wird in naher Zukunft?
Also wir sind zurzeit in einer rechtlichen Auseinandersetzung mit Galeria, weil nach unserer Auffassung der Flächentarifvertrag gilt, also nachwirkt an der Stelle. Nichtsdestotrotz verdient oder erhält eine Verkäuferin, ein Verkäufer, bei Galeria zurzeit rund 176 Euro monatlich weniger Entgelt. Und das steigert sich jetzt natürlich nochmal durch den Tarifabschluss, den wir im Einzelhandel insgesamt abgeschlossen haben. Ich sag mal, wer gutes, qualifiziertes Personal haben will, der kriegt das nicht zum Nulltarif. Und wenn man wettbewerbsfähig auch sein will, um die besten Köpfe, um die qualifiziertesten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann wird Galeria hier etwas tun müssen für die Beschäftigten. Das, was aber für die Beschäftigten viel wichtiger ist, ehe man über neue Nachlässe in irgendwelchen Tarifen Tarifverträgen diskutiert, ist nämlich genau die spannende Frage, wie sieht denn das Zukunftskonzept jetzt genau aus von Galeria? Also wie verbindet man stationären und Onlinehandel? Wie sieht das Sortiment zukünftig aus? Was plant man da? Und da haben bislang die neuen Eigentümer relativ wenig zugesagt. Und wir werden das jetzt von den Eigentümern einfordern, wie denn genau ihr Zukunftskonzept aussieht, bevor man dann darüber spricht, wie ein Tarifvertrag für Galeria aussieht.
Frau Zimmer, der Einzelhandel hat sich ja gewandelt. Die meisten Händler verkaufen mittlerweile auch übers Internet ihre Waren. Da spricht man vom Omnichannel-Ansatz. Das macht ja auch Galeria Karstadt Kaufhof. Macht man da in den Tarifverträgen dann einen Unterschied, ob jemand stationär verkauft oder im Online-Geschäft tätig ist?
Der Tarifvertrag gilt für beide Bereiche. Okay. Und wir wissen ja auch von vielen Händlerinnen, dass sie ja sowohl stationär als auch online verkaufen. Also es gibt ja nicht mehr den reinen Online-Händler, den reinen stationären Händler. Und um vielleicht da auch ein Gefühl für zu kriegen, insgesamt macht der Einzelhandel jährlich einen Umsatz von 776 Milliarden Euro. Und davon entfallen sozusagen nur ein geringerer Teil auf den Onlinehandel. Rund 86% des Einzelhandelsumsatzes findet nach wie vor stationär, also im Einzelhandelsgeschäft statt.
Ich würde dann gerne noch mal auf einen anderen großen Namen in der deutschen Handelslandschaft zu sprechen kommen. Das ist Real. Im März haben die letzten 16 Filialen in Deutschland geschlossen. Das Unternehmen kennen Sie sehr gut. Als Sie noch hier in Nordrhein-Westfalen für den Einzelhandel tätig waren, habe ich Sie öfter auf den Demonstrationen gesehen, als damals die Metro Real verkaufen wollte und Sie da für die Rechte der Beschäftigten gekämpft haben. Auch noch mal da eine private Frage. Was empfinden Sie, dass so eine Marke, bei der gefühlt jeder einkaufen gegangen ist, dass die auf einmal verschwunden ist?
Sie fragen mich darum, was ich persönlich empfinde. Wir haben mit den Beschäftigten bei Real sehr lange dafür gekämpft, dass Real als Ganzes erhalten bleibt. Ja. Metro hat Real verkauft. Und das, was mir da sozusagen vorrangig durch den Kopf geht, ist, dass es uns gelungen ist, möglichst viele Standorte bei Real zu erhalten. Sie sind an andere Erwerber gegangen, an Rewe, an Edeka, an Kaufland, an Globus. Und Real war ja auch nicht Real, sondern war ja ein Zugkauf. Also wer sich erinnert, das war früher Allkauf, das war früher Divi, die dann unter dem Dach Mein Real sozusagen zusammengegangen sind. Und von daher ist für uns absolut maßgeblich oder für mich, dass es uns gelungen ist, eben den überwiegenden Teil der Märkte zu erhalten und dass die Kolleginnen und Kollegen immer noch einen Arbeitsplatz haben. Immerhin ging es um ein Unternehmen mit mehr als 30.000 Beschäftigten. Und das zeigt auch an der Stelle wieder, wie bedeutsam diese Unternehmen eigentlich sind auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite nimmt man das meistens gar nicht in der medialen Berichterstattung so wahr, weil da sind große Konzerne an einem Platz natürlich viel präsenter, als wenn sich diese Beschäftigtenzahlen auf viele Standorte verteilen.
Jetzt haben wir noch die vier großen, Rewe und Edeka, Aldi und Lidl, / Kaufland. Glauben Sie, dass die Konsolidierung, wie man das so schön nennt, jetzt zu Ende sein wird? Oder befürchten Sie, dass noch weitere kleinere Anbieter vom Markt verschwinden werden?
Naja, man hat ja vielfach überhaupt nicht mehr die Wahl als Konsument. Ja. Und das kann man ja jeden Tag lesen in der Zeitung, auch in Ihrer Zeitung, welche Auswirkungen das hat für mich als Konsument auf die Industrie, auf die Hersteller. Und das ist die Frage, die man sich an der Stelle stellen muss, wenn man eben nur noch die Wahl hat am Ende zwischen drei oder vier Anbietern, weil die natürlich auch entsprechend entscheiden, was angeboten wird und zu welchem Preis.
Eine ähnliche Situation erleben wir im Moment auch im Modehandel. Zuletzt hat das Ratinger Unternehmen Esprit Insolvenz angemeldet. 1500 Beschäftigte sind da betroffen. Ich würde Sie gerne fragen, ob die Zukunft des Modehandels dann künftig bei den Discountern wie Primark, Kick und Zara liegen wird oder auch bei C&A, die ja gerade angekündigt haben, sehr viele neue Filialen zu eröffnen. Wird dann dieses Billigsegment hier überwiegen in Deutschland?
Also erstmal, der Handel hat sich ja immer schon gewandelt. Also zu Zeiten meiner Kindheit war Essen Einkaufsstadt. Und viele Marken, die wir da gesehen haben, Kramer, Mehrmann, Hettlage, Böker, die gibt es heute in der Stadt in Essen überhaupt nicht mehr. Das heißt, die Branche hat sich immer schon verändert. Bestimmte Unternehmen sind vom Markt völlig verschwunden, neue sind hinzugekommen. Also Handel ist Wandel, trägt da absolut. Natürlich gibt es zurzeit sozusagen einen Trend dahingehend zu Unternehmen, die Billigsortimente in Anführungsstrichen anbieten und höherpreisige Sortimente. Und dass der Textileinzelhandel hier besonders unter Druck ist, das zeigt sich. Aber es zeigt sich eben auch daran, wenn Vertriebsformen verschwinden vom Markt, dann hat das sehr vielfache Gründe. Und da ist sozusagen die Ursache nicht bei jedem Unternehmen gleich, sondern relativ unterschiedlich, wenn man sich das genau anschaut. Entweder weil Investitionen falsch getätigt worden sind oder aber weil man auf falsches Marketing gesetzt hat, Trends verschlafen hat. Und von daher kann man nicht das eine mit dem anderen vergleichen oder sagen, das ist die eine Ursache. Aber eine wesentliche Ursache ist, dass wir auch Flächenüberkapazitäten im Einzelhandel haben. Also im Vergleich 1980 hatten wir Einzelhandelsflächen in der Größenordnung von 63 Millionen Quadratmetern. Aktuell heute 124 Millionen Quadratmetern. Und das macht das macht einfach deutlich, immer mehr Flächen im Einzelhandel zu haben, führt natürlich auch dazu, dass der Konsument kann seinen Euro ja nur einmal ausgeben und nicht zweimal, dreimal, viermal. Und das führt eben auch dazu, dass wir in Teilen eben auch sehen, dass diese Überkapazitäten jetzt abgebaut werden. Wenn Innenstädte überall gleich aussehen, ist das eben auch für den Kunden, für die Konsumenten nicht besonders ansprechend. Wenn überall dieselben Ketten sozusagen in den Innenstädten sind, wird das auch nicht dazu führen, dass die Verbraucherinnen mehr in die Innenstädten gehen. Das heißt, wir brauchen heterogenen Mix in den Innenstädten, wir brauchen Erlebnis, wir brauchen mehr Aufenthaltsqualität in den Innenstädten, wenn man den stationären Einzelhandel hier zukunftsfähig aufbauen möchte. Mhm.
Das heißt, dass man auch dann dieses mittelpreisige Segment weiter haben will. Ich habe ja gerade richtig verstanden, dass Sie sagen, das Luxussegment geht gut und das Discount-Segment geht gut, jetzt zumindest im Textilhandel. Das Mittelfeld scheint da wegzubrechen.
Auch das ist ja immer ein Zeitgeist. Das ist ja eine Momentaufnahme. Das scheint im Moment der Trend zu sein. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich, deswegen habe ich gesagt, die Ursachen, dass Unternehmen verschwinden oder am Markt nicht mehr bestehen können, sind vielfältig. Das hat manchmal was auch damit zu tun, wenn man auf junge Konsumenten setzt. Aber im Grunde genommen, C&A haben Sie vorhin als Beispiel genannt, die wieder mehrere Filialen eröffnen wollen. Die waren auch ziemlich in der Krise, haben sich aber auch wieder neu sortiert. Und das sind eben die Herausforderungen. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass man die Beschäftigten auch mit einbezieht bei Zukunftskonzepten, weil die sehr genau ein gutes Gespür dafür haben, was ihre Kundinnen und Kunden von der Marke X oder der Marke Y erwarten.
Ja, das habe ich jetzt mitgenommen, dass Sie gesagt haben, die Beschäftigten sind eigentlich die günstigsten Unternehmensberater, die man sich überhaupt denken kann. Und auf die sollte man besser hören. Okay, jetzt ist unsere Zeit schon wieder zu Ende, Frau Zimmer. Ich danke, dass Sie Gast unseres WAZ-Podcasts Die Wirtschaftsreporter waren und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Herr Messing. Es hat mir einen großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, mir auch. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, sagen Sie es bitte weiter. Wie immer freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Ihr Feedback per E-Mail an wirtschaftsreporter@funkemedien.de. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
Podcast der WAZ.